Was für eine Kraft, was für eine Leidenschaft, eine Begeisterung, eine Motivation. Ich finde das ganz großartig. Vielleicht ist es was für einen Wildenauer Fußballverein oder für andere Fußballvereine in der Kabine mal zu zeigen. Vielleicht kitzelt das noch die Prozent raus, die es braucht, wenn es welche braucht. Ein wunderbares, ich fand es tolle Bilder, tolle Emotionen. Alles, was der Fußball hat, ist da dabei. Ich habe heute ein Team mitgebracht aus 11 Spielern, 11 Gedanken, 11 Impulse. Das Video war das erste, der Torwart. Das zweite ist der linke Verteidiger. Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, der Fußball ist die wichtigste, unwichtigste Sache der Welt. Der Fußball ist die wichtigste, unwichtigste Sache der Welt. Gerade jetzt Europameisterschaft. Da merken wir, wie das die Leute zieht. Das ist unfassbar. Gestern das Spiel Wales gegen Slowakei. Das haben über 8 Millionen in Deutschland geguckt. Das schafft sonst fast nur der Tatort. Slowakei gegen Wales. Es ist der Wahnsinn. Die Spannung steigt. Heute ist endlich Deutschland dran. Ich freue mich schon ganz, ganz sehr. Millionen fiebern mit, auch wenn es viel ums Geschäft geht. Auch wenn auch Krawalle dabei sind und viele solche Dinge. Aber der Fußball, er zieht an, er verbindet, er hat alles, was ja, die Menschen irgendwie suchen. Die Bedeutung des Fußballs kann man heutzutage kaum überschätzen. Das ist der linke Verteidiger. Der Innenverteidiger, der ist sehr wichtig, der dritte. Und der kommt mit der Frage, was hat Fußball mit Glaube zu tun? Was hat Fußball mit Glaube zu tun? Wir sind in der Kirche, deswegen stellt sich die Frage. Gibt es da Gemeinsamkeiten, hat es was miteinander zu tun? Jede Woche zum Feiertag pilgern, wie zu einer Wallfahrt, tausende Fans, und das Wort Fan kommt aus dem Fanatikus, und das ist nichts anderes als der, der einer Gottheit ergriffen ist. Pilgern tausende Fans in die Fußballtempel unserer Tage. Mit Fahnen und Banner, mit Schals und Kutten, mit Trikots, wie einige von uns heute, ziehen sie ein. Und dann ist eigentlich immer die gleiche Liturgie, der gleiche Ablauf. Wechselgesänge bei der Aufstellung, ja, Einzug, es sind ganz viele, es ist wie eine Liturgie. Ich gehöre mit dazu, das ist mein Block. Ich fühle mich stark, ich bin in der Gemeinschaft. Das gibt mir Identität, alle sind gleich. Es ist eine große Sehnsucht nach Geborgenheit. Wo singen Männer heute noch laut Lieder? Und zwar immer die gleichen Choräle und Hymnen. Und dann ziehen sie ein, die Stars, die Heiligen. Sie kommen aus der Kabine, dem Allerheiligsten, marschieren ein unter Jubel und Palmgewebel, bekreuzigen sich und betreten den heiligen Rasen. Und dann beginnt das Spiel. Es gibt mehr als 10 Gebote. Einer ist der Schiedsrichter. Alle warten auf den Torsegen oder mindestens auf die göttliche Flanke und das erlösende Tor. Das ist die entscheidende Mission. Hinten steht Manu Neuer, die Wand Gottes. Besser als Maradona und seine Hand Gottes. Und vorne, so sagt das Sprichwort, hilft der liebe Gott. Wenn es nicht gut läuft, dann ist einer der Sündenbock. Oft nimmt der Trainer die Schuld auf sich und muss gehen. Der Abstieg ist eine Zeit der Buße. Oder es gibt doch noch das sogenannte Fußballwunder. Der Glaube an die eigene Mannschaft lebt und die Auferstehung einer schon totgeglaubten Mannschaft, die sich vom Untergang rettet. Dann wird nicht nur Messi zum Messias und die Stars verehrt und vergöttert. Sie kommen in den sogenannten Fußballhimmel und haben Rekorde aufgestellt für die Ewigkeit. Wer jetzt noch daran zweifelt, dass es Gemeinsamkeiten gibt, dem sage ich, es gibt so viel, wo religiöse Sprache, Glaubenssprache im Fußball verwendet wird. Es hört gar nicht mehr auf. Dazu gesellt sich der andere Innenverteidiger. Und der andere Innenverteidiger fragt, ist Fußball Religion? Bei manchen könnte man das ja denken, gerade im Ruhrpott, Schalke, die haben eigenes Vaterunser geschrieben, sogenannte Schalke Unser, haben eigentlich, ist kein Witz, die nehmen das auch ganz ernst, das, Die haben auch Stadien, Kapellen und lassen dort ihre Kinder taufen, heiraten dort und werden auch dort beerdigt. Also in Kutte und Schal und allem. Ich will nur sagen, für manche ist das mehr als Religion. Denn Religion ist das, woran du dein Herz hängst. Das ist dein Gott. Fußball, Religion, Fragezeichen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten und es ist religionssoziologisch interessant. Es gibt viele Bücher und Wissenschaften dazu. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Beim Fußball geht es letztlich um nichts. Letztlich verändert sich für mich gar nichts, ob Deutschland heute Abend gewinnt oder verliert, 10-0 verliert oder Europameister. Für mich verändert sich letztlich null. Mit dem Abpfiff ist der Zauber vorbei. Der Glaube dagegen bleibt. Wenn Fußball die schönste Nebensache der Welt ist, und ich teile das durchaus, was ist dann die Hauptsache? Fußball kann eine Flucht sein, wo wir vieles reinprojizieren. Letztlich tröstet der Fußball aber nicht wirklich, wenn es hart auf hart kommt, wenn ein lieber Mensch stirbt, wenn ich nach Sinn und Ziel suche in meinem Leben. Das ist der Unterschied. Und trotzdem denke ich, können wir einiges vom Fußball für unser Leben und für unseren Glauben lernen. Der Rechtsverteidiger, Nummer 5, seit meiner Kindheit spiele ich Fußball. Zwei große Brüder mit den Nachbarjungs, immer aufs Scheunentor gespielt. Jeden Tag waren wir draußen. Es gab noch keine Smartphones. Wir waren immer draußen und haben gekickt. Gladbach-Fan bin ich seit über 20 Jahren. Heute spiele ich mit meiner großen Tochter Fußball und trainiere schon ganz fleißig. Ich halte das für sehr wertvoll, Fußballspielen, weil es zum einen an sich schon die Koordination trainiert. Der Bewegungsapparat ist perfekt. Dann natürlich die Kondition. Wer wirklich fit ist, das ist schon wichtig. Ja? Das fehlt mir leider. Ich merke auch meine Grenzen. Das sind alles ganz wichtige Dinge. Für Kinder, aber auch für Größere. Was lerne ich noch beim Fußball? Taktik, Verständnis, Überblick. Das ist wirklich auch Intelligenz gefragt. Mehr als man manchmal in den Interviews hören mag. Ich lerne auch soziale Kompetenz. Ich muss mit einem Team klarkommen. Ich muss lernen, im Team zu spielen. Und ich muss auch lernen, zu verlieren. Das fällt ja manchen Kindern nicht so leicht. Ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Das ist wichtig, auch zu scheitern und das auch zu lernen. Also nur mal ein paar Dinge, wo wir merken, Fußball ist sehr pädagogisch, da können wir viel lernen. Jetzt gehen wir ins Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, der Sechser, der Abräumer hinten. Fußball ist wie das Leben. Das Faszinierende am Fußball ist vielleicht, dass es auf der einen Seite sehr, sehr einfach ist. Auf der anderen Seite sehr, sehr komplex. Das ist das Faszinierende. Die Dramatik des ganzen Lebens kann man in diese 90 Minuten reinprojizieren. In ein Spiel, in ein Leben. Es gibt einen Anpfiff und einen Abpfiff, es gibt eine Geburt und einen Tod. Und was dazwischen passiert, ist manchmal unberechenbar. Das ist die Faszination. Das Leben ist ein großes Spiel und die Frage für unser Leben ist, was sind die Spielregeln? Wo ist aus? Wann gibt es Freistoß? Wann gibt es eine Karte? Das ist wichtig, dass wir auch im Leben nach Regeln leben. Was sind unsere Regeln? Was ist mein Team? Weiß ich, wo ich hingehöre? Manche haben Trikot, das ist Identität. Ja? Auf welcher Seite bin ich unterwegs? Das ist wichtig, nicht, dass ich mal hin und her, das sieht komisch aus. Auch die Frage, wo ist das Tor im Leben? Wo ist das Ziel? In welche Richtung muss ich eigentlich? Laufe ich ins Abseits des Lebens? Verrenne ich nicht? Wo geht es eigentlich lang? Was ist das Ziel? Was ist der Fokus, was ist das Wesentliche? Das sind wichtige Fragen, die alle im Bild gesprochen im Fußball drin sind. Und vielleicht auch am Schluss, es gibt einen Sieger. Es gibt auch Verlierer, Fragezeichen. In den Gruppenspielen gibt es Unentschieden, okay. Aber wenn es wirklich ernst wird, K.O.-Spiele, auf die freue ich mich schon, weil die Gruppenspiele, jetzt kommen ja eh fast alle weiter. Aber auf die K.O.-Spiele, auf die freue ich mich. Ja? Im Finale gibt es keine Unentschieden. Es gibt Sieger und Verlierer. Ist es im Glauben auch so? Gibt es Verlierer im Leben? Am Ende des Lebens? In der Ewigkeit? Wo bin ich bei der Siegermannschaft dabei? Antwort gibt uns vielleicht das offensive Mittelfeld. Eine Geschichte angelehnt an Matthäus 19. Als sich Jesus auf den Weg machte, stürmte einer auf ihn zu, will ein Autogramm und ein Selfie und fragt ihn: Du bester aller Spielführer, du göttlicher Flankengeber, du Sieger über alle pharisäischen Abseitsfallen. Was soll ich tun, damit ich auf ewig der König deiner Anhänger werde? Aber
Jesus sprach zu ihm, was jubelst du mir zu? Nur einer ist gut, der Meister des Spiels. Du kennst doch die Spielregeln. Stehe treu zu deiner Mannschaft, auch wenn er verliert. Achte auf die Fähigkeiten der anderen. Sei fair, ein Foul ist ein Foul. Da sagte der Fan zu ihm, das mache ich, seit ich denken kann. Ich bin einer der größten Verehrer des großen Trainers. Ich schwenke unablässig seinen Fahnen. Ich bin ein echter Fan, nicht nur zur Ehre. Ich schreie mir bei jedem Spiel die Kehle für ihn aus dem Hals. Da sah Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Und er sagte zu ihm, dann verzichte auf alle deine Fanartikel. Nimm alles, was du hast und lass es hinter dir. Zieh dir mein Trikot an und meine Schuhe und komm mit mir nach unten auf den Platz. Spiele, was ich spiele. Das konnte er aber nicht. Er ist dann traurig weggegangen, der sogenannte reiche Jüngling. Das geht nämlich auch voll gegen unsere Zeit, gegen die Stadionarchitektur. Jesus löst die Fankurve auf, reißt die Ränge und Zäune ab. Bei Jesus gibt es nur noch den Platz, keine Tribünen mehr. Es gibt nur noch die auf dem Rasen, keine Zuschauer. Jesus holt den, der ihn anfeuern will, auf sein eigenes Spielfeld. Jesus holt dich, denn es gibt im Glauben keine Fans, sondern nur Nachfolger. Es gibt keine Fans. Es gibt einige, die sind im doppelten Sinne auf dem Spielfeld. Warum? Weil sie tatsächlich Fußballer sind, zum anderen aber auch, weil sie bei Jesus auf dem Spielfeld stehen. Dazu sehen wir einen kleinen Filmausschnitt. Jürgen Klopp, genau. Bekennender Christ, finde ich ganz großartig, steht damit im doppelten Sinn auf dem Spielfeld, bei Jesus auf dem Spielfeld. Das ist der Achte, das ist linkes Mittelfeld. Es gibt viele Christen im Fußball, viel mehr als man denkt. Das ist beeindruckend und das ist für mich auch Vorbild, oder wo ich denke, das ist wunderbar. Brasilianische Nationalmannschaft ist immer wieder beeindruckend. Die sind eigentlich alles Christen und die stellen sich vorher im Kreis und beten auf dem Spielfeld. Viele bekreuzigen sich auch, ja, haben christliche T-Shirts, solange sie das noch dürfen, dürfen sie heute nicht mehr. Letztes Jahr Champions League Finale, Barcelona gewinnt und Neymar, was macht er? Hebt die Trophäe hoch und macht dann ein Stirnband dran, 100% Jesus. Und das sehen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Das fand ich so stark. Aber nicht nur er, auch beim FC Bayern sind einige Christen, auch wenn nicht alle Bayern-Fans sind, aber David Alaba, bekennender Christ, hat einen Bibelkreis in München. Mario Götze, Boateng ist frommer Katholik, hat viele Tattoos, Maria und das Kreuz. Nur Gott kann über mich richten. Also es sind viele auch in der Nationalmannschaft, die wirklich bekennende Christen sind. Das ist so der Spruch auch von Alaba. Man hat auch ganz oft bei Facebook, meine Kraft liegt in Jesus. Wir haben hinten auch Programmkarten. Großartig, habe ich mir gleich eine geschnappt. Meine Kraft liegt in Jesus, David Alaba. Auch das, und das sind tolle Zeugnisse. Solche, die können leicht abheben. Aber nee, die sagen, meine Kraft liegt in Jesus. Alles Geld, was wir verdienen, ist nicht so viel wert. Der Neunte, das rechte Mittelfeld. Einige wenige rackern sich ab und viele gucken zu. Das gilt im Fußball genauso wie in der Gemeinde. Einige wenige rackern sich ab und viele gucken zu. Im Fußball mag das so sein. Ob das in der Gemeinde auch so richtig ist, wir hören wieder eine an 1. Korinther 12 angelehnte Geschichte. Wie die Mannschaft eine ist und doch viele Spieler hat, so auch wir. Denn wir sind durch einen Teamgeist alle zu einer Mannschaft verbunden. Wenn aber der Innenverteidiger spräche, ich bin kein Mittelstürmer, darum bin ich nicht Spieler der Mannschaft, sollte er deshalb nicht Spieler der Mannschaft sein? Und wenn der Torwart spräche, ich bin nicht die Zehn, der Spielmacher, darum bin ich nicht Spieler der Mannschaft, sollte er deshalb nicht Spieler der Mannschaft sein? Wenn die ganze Mannschaft Mittelstürmer wäre, wo bliebe dann der Torwart? Wenn sie aber ganz Torwart wäre, wo bliebe dann der Mittelstürmer? Nun aber hat der Trainer die Spieler eingesetzt, einen jeden von ihnen in der Mannschaft, so wie er gewollt hat. Die Nummer 10 kann nicht zum Mittelstürmer sagen, ich brauche dich nicht. Oder auch der Torwart zu den Innenverteidigern, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Spieler der Mannschaft, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Wenn ein Spieler leidet, so leiden alle anderen mit. Und wenn ein Spieler geehrt wird, so freuen sich alle Spieler mit. Ihr aber seid die Mannschaft des Trainers und jeder von euch ist einer der Spieler. Das ist Gemeinde nach Paulus. Spielt mit Jesus und mit der Gemeinde. Jeder kann was. Es ist nicht so, dass alle Manuel Neuer sind und mit Handschuhen über den Platz rennen. Das funktioniert auch nicht so, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen die Vielfalt. Jeder das, was Gott ihm gegeben hat und dass auch jeder darauf hört, wo Gott ihn aufstellt in der Gemeinde. Und dann wird eine gute Mannschaft drauf. Ein guter Teamgeist, der uns motiviert. Jetzt haben wir das Mittelfeld abgeschlossen. Wir haben noch zwei Stürmer. Der erste Stürmer, der ist mir sehr, sehr wichtig. Wirklich extrem gute Sportler, extrem gute Fußballer, die richten ihr ganzes Leben danach aus. Auch wenn die Urlaub haben, haben viele von denen einen absolut streng durchorganisierten Trainingsplan. Streng durchorganisierte Ernährungspläne. Es ist, ja, also auch in der Jugend, die gehen nicht Party, machen nichts, die sind völlig fokussiert. Ich finde, das können wir von den Fußballern lernen. Training, Training, Training. Fokussieren auf das Wesentliche. Voller Einsatz. Oft denken wir, dass wir im Glauben nichts mehr üben und trainieren müssen. Paulus sagt uns was anderes. 1. Timotheus 4 sagt Paulus, übe dich in der Frömmigkeit. Übe dich in der Frömmigkeit. Gymnasium steht dort, wie das Gymnasium. Übe dich in der Frömmigkeit. Trainiere das. Das klingt ein bisschen komisch. Trainiere das Beten. Übe das. Das ist nicht so, dass es was ganz Normales ist. Es ist auch etwas, wo man reinkommen muss, wo man üben muss. Lerne das. Übe deinen Glauben. Trainiere. Sei fokussiert. Paulus schreibt an anderer Stelle, einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Seid fokussiert. In diesem Video war das ganz toll dargestellt. Diese Konzentration auf das Wesentliche. Dieser volle Einsatz, diese volle Begeisterung. Oh, wie wünsche ich mir manchmal in der Kirche diese Begeisterung, wie sie auf dem Fußballplatz und im Stadion gibt, wo man alles gibt, sein Letztes. Warum machen wir das im Glauben nicht? Ich verstehe das nicht. Warum sind wir so träge im Glauben geworden? Diese Radikalität, dieser Fokus, dieser unbedingte Einsatz, Flagge zu zeigen, die Fahnen zu schwenken, mitzuspielen, sich aufzuopfern, ist auch so ein religiöser Begriff im Fußball, sich aufzuopfern, sich ganz herzugeben. Ich bin davon überzeugt, es ist uns nicht wichtig genug. Denn das, was mir wirklich wichtig ist, das mache ich auch. Wer Fußball begeistert ist, der wird heute Abend 21 Uhr Zeit haben und sich das Spiel anschauen. Er wird sich das freigehalten haben. War einmal überrascht, meine Frau hat mir jetzt mal gesagt, meistens, wenn du dir das einrichten kannst, bist du Samstag 18.30 Uhr fertig mit allem. Dann kommt Sportschau. Und das stimmt, wenn da kein Termin ist, versuche ich das zu schaffen. Es ist mir irgendwie echt wichtig. Es ist verrückt. Was ist mir wirklich wichtig? Und wenn es mir nur so ein bisschen, ja, es gibt fast keinen Christen, andersrum, ich würde sagen, fast alle Christen sagen, ich müsste mehr Bibel lesen, ich müsste mehr beten. Fast alle ernsthaften Christen sagen diese beiden Sätze. Ich kenne die Sätze auch. Die Frage ist, was steht denn da dahinter? Eigentlich ist es mir nicht so wichtig. Wir haben das beim Konfitag gestern gehabt. Eigentlich ist es mir nicht so wichtig, Bibel zu lesen. Weil dann würde ich es einfach machen. Denn das, was mir wichtig ist, das mache ich auch. Robert Lewandowski, habe ich jetzt mal gelesen, hat einen Ernährungsplan. Seine Frau ist auch da, ganz fit und so weiter. Die hat also Wahnsinn, denn ihr Leben ist komplett durchstrukturiert, völlig ausgerichtet an Fußball, an Fitness und so weiter. Warum? Weil die fokussiert sind. Denen ist das wichtig. Was ist mir wichtig? Heute ist vielleicht so ein Punkt, es geht zwar um Fußball, das scheint nett und oberflächlich zu sein, aber eigentlich geht es um das, was mir wichtig ist. Es geht darum, was ist uns dieser Fokus, was ist uns das Wesentliche, was ist unser Ziel, wonach streben wir? Vielleicht ist heute dieser Open Access, der offene Abend, vielleicht ist das heute auch ein Moment, dass jeder mal in sich geht und guckt, was ist denn mir wirklich wichtig? Auch die anderen Punkte. Wir haben dann Zeit, wo jeder das für sich auch nochmal bedenken kann, auch Dinge festmachen kann, auch Dinge nochmal korrigieren kann. Ja, man braucht auch manchmal, vielleicht ist das wie eine Kabine, wo nochmal eine neue Ausrichtung geschieht, eine neue Taktik. Manchmal müssen wir Taktik korrigieren. Ja? Die ersten 10 Minuten im Fußball sind die wichtigsten für die Trainer. weil sie da sehen, wie die anderen spielen. Und dann müssen sie schnell korrigieren. Der Elfte, der rechte Außenstürmer, ist ganz kurz, wirklich kurz. Ich habe fertig.